Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Und bei uns erfahren Sie gleich, warum ein Buch mit dem harmlosen Titel Yoga in Frankreich für viel Aufsehen sorgt. Außerdem geht es um einen Kupferstecher, der nicht nur viele nachfolgende Künstler inspiriert hat, sondern auch die Macher der Harry Potter-Filme. Es geht um Werke des Italieners Giovanni Battista Piranesi. Und wir berichten über eine Solidaritätsaktion in Berlin. Deutsche Kulturverbände unterstützen inhaftierte Intellektuelle in der Türkei. Aber zuallererst geht es heute um Architektur. Und zwar um Architektur, die viel mehr sein will als bloß ein paar funktionale Wände mit Dach obendrauf. Es geht um Architektur, die sich als Symbol versteht. Der Medienkonzern Axel Springer hat Erfahrung mit symbolhafter Architektur. 1966 hatte Axel Springer direkt neben die Berliner Mauer sein großes goldenes Verlagshochhaus gesetzt, als Symbol gegen die Teilung der Stadt. Heute, 54 Jahre später, hat der Springer-Konzern ein neues Verlagsgebäude eröffnet. Es steht dem alten Hochhaus direkt gegenüber. Entworfen hat es der niederländische Architekt Rem Koolhaas. Und auch dieses neue Haus soll wieder ein Symbol sein. Diesmal ein Symbol für die sich wandelnde Medienwelt. Ein Symbol für den Aufbruch der Medien in die digitale Zukunft. Niklas Mark ist Architekturkritiker und war heute bei der Eröffnung dabei. An ihn ging vorhin die Frage, wie also sieht es aus, dieses neue Zuhause für die neue Medienwelt?
Na, es ist nicht ein Zuhause, es sind eigentlich zwei. Es sind zwei Gebäude, die auf dem ehemaligen Mauerstreifen, wo dieses Gebäude steht, ineinander stoßen, wie eigentlich zwei Schiffe, die sich ineinander verkeilen und enorme Energien freisetzen. Da gibt es eine Fassade, die reißt auf wie ein Haifischmaul. Da knittert die Glasfassade sehr spektakulär. Also man kann sagen, das ist eigentlich ein Bild, ein gebautes Bild für zwei Welten, die zusammenstoßen auf dem ehemaligen Mauerstreifen.
Sie sagen es, dieses Gebäude steht auf dem ehemaligen Mauerstreifen. Das alte Springer-Hochhaus, das ich gerade schon angesprochen habe, das stand damals in West-Berlin direkt an der Mauer. Also, dass dieser neue Bau nun auf dem Mauerstreifen drauf steht und sozusagen Ost und West verbindet, das ist sicherlich kein Zufall, sondern auch ganz bewusst so platziert, nehme ich an.
Man kann das als ein symbolisches Bild lesen, natürlich für ein Zusammenwachsen zweier getrennter Teile. Das wird auch immer so gemacht. Es wurde auch viel darüber geschrieben schon. Das sei ein Bild auch der Wiedervereinigung mit allen Spannungen und Komplexitäten, wie diese beiden Teile ineinander rauschen. Man kann das auch als ein Symbol sehen für den Zusammenstoß oder das Ineinanderfließen von einem Zeitungshaus, einem klassischen, was Springer ja mal war, und einem Medienkonzern, der so Firmen wie Idealo.de und Startups züchtet und kultiviert und damit sein Geld verdient, was Springer ja immer mehr wird. Und die mischen sich tatsächlich. Was interessant ist, ist unabhängig von diesen ganzen symbolischen Aufgaben, das ist ein Bürogebäude, wie man es so noch nicht gesehen hat, wo es keine kleinen Büros mehr gibt, sondern eigentlich Plateaus. Das ist ein riesiges Bergtal. Man muss sich vorstellen, das Foyer ist 45 Meter hoch, riesig, also wie ein Bergtal, wie gesagt. Und die Arbeitsebenen muss man sich vorstellen wie Plateaus, wie kleine Bergdörfer, wo Hunderte von Leuten arbeiten. Insgesamt arbeiten 3500 Leute in diesem Gebäude, in, kann man sagen, kleinen Dörfern, die sich auf diese Treppen und Rampen sortieren. Das ist tatsächlich etwas Neues.
Und wie fügt sich dieses Gebäude in die Stadt ein? Also das alte Hochhaus, das war damals ja von Kritikern schon als Provokation empfunden worden. Wie ist das jetzt beim Neubau?
Ja, der Neubau ist ja genau auf dem Mauerstreifen. Und was interessant ist, ist, dass normalerweise Berliner Architektur den Mauerstreifen immer verschwinden ließ. Man tat gerne so, und das Schloss ist ein deutliches Beispiel dafür, man tat gerne so, als ob nichts passiert ist seit 1905 und hat eigentlich die Teilung, die DDR, die Folgen des Krieges verschwinden lassen. Und Koolhaas zeigt die eben in diesem Bau. Er macht den Mauerstreifen eigentlich, der diagonal durch das Gebäude läuft, zu einem Hauptmerkmal und zeigt, dass hier eine Trennung war, dass jetzt über die Trennung Dinge rüberwachsen, sich verknoten, komplex werden. Also man kann sagen, das Gebäude zelebriert die Geschichte Berlins, lässt sie nicht verschwinden, gerade die neuere, auch die komplizierte Geschichte. Das heißt, man kann auch sagen, es ist eigentlich ein Haus wie Berlin. Ja, es will nicht elegant und hübsch sein, sondern es ist chaotisch, energetisch, durcheinander, an einigen Ecken auch schroff und hässlich, an anderen überraschend schön. Aber es ist auf jeden Fall kein Gebäude, das die Geschichte verschwinden lässt, sondern eher eins, das zeigt, hier ist mal was passiert und hier ist danach was entstanden und jetzt kann etwas Neues entstehen. Ob das da entsteht, ist dann noch eine andere Frage. Das genau, müssen das die Leute bei Springer entscheiden.
Wollte ich Sie jetzt gerade fragen, wie also ist Ihr Fazit? Funktioniert dieses Gebäude tatsächlich als Symbol für die Medienwelt der Zukunft, als dass der Springer-Konzern dieses Gebäude so selbstbewusst angekündigt hat?
Das Gebäude ist erstmal wie ein Werkzeug, das ist ein Versprechen. Da könnte man eine ganz neue Form von Öffentlichkeit entwickeln und zelebrieren und von Bildung und Aufklärung. Ob Springer das machen wird, das ist eine andere Frage. Und der Bundespräsident Steinmeier, der das heute eröffnet hat, hat ungewohnt offene und harte und kritische Worte gefunden für das, was in der Medienlandschaft gerade passiert. Und also nicht nur einen Gruß und einen Glückwunsch, sondern auch eine Warnung ausgesprochen, dass Demokratie Qualitätsjournalismus braucht, der nicht nur nach Klicks und nicht nur nach Likes schielt, sondern sich auch gegen Trends behauptet. Das war so eine Warnung, die er in diesen Raum reinsprach, um zu sagen, so ein Gebäude ist eine Chance, das ist eine Bühne für etwas Tolles, was entstehen kann, aber man muss es dann auch stattfinden lassen. Und das ist letzten Endes die Frage, ob Springer das dann hinbekommt. Das wird man sehen.
Das sagt der Architekturkritiker Niklas Mark über das neue Verlagshaus des Axel Springer Konzerns in Berlin. Entworfen hat es der niederländische Architekt Rem Koolhaas. Ich werde die Welt nie wiedersehen, so nannte der türkische Journalist und Schriftsteller Ahmet Altan sein Tagebuch aus dem Gefängnis, das vor 2 Jahren hier in Deutschland erschienen ist. Seit 4 Jahren ist Ahmet Altan nun schon in der Türkei in Haft. Ihm wird vorgeworfen, die Gülen-Bewegung unterstützt zu haben. Ob Ahmet Altan die Welt jemals wiedersehen wird, das ist derzeit tatsächlich völlig offen. Erst vor ein paar Monaten, schon mitten in der Corona-Pandemie, da schrieb er in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau, er sei, was ihn selbst betreffe, nicht sehr optimistisch. Solidarität mit Ahmet Altan und anderen inhaftierten türkischen Intellektuellen, die haben heute gleich mehrere türkische und deutsche Kulturverbände gefordert bei einer gemeinsamen Veranstaltung in Berlin, die Barbara Schmidt-Matern für uns verfolgt hat.
Am meisten vermisst Asle Erdogan ihre Muttersprache. Monatelang saß die türkische Schriftstellerin in ihrer Heimat zunächst in Untersuchungshaft. Seit 3 Jahren lebt die 53-Jährige, die mit Essays und Romanen wie Das Haus aus Stein bekannt geworden ist, nun in Deutschland im Exil. Sie versucht, das Beste daraus zu machen.
Ich bin ja nicht die erste Autorin, die im Exil leben muss und wahrscheinlich auch nicht die letzte. Aber was bei mir wirklich schwer wiegt, ist das Exil von meiner Sprache. Und ich atme auf dieser Sprache und ich merke, wie ich täglich mehr von meinem Türkisch verliere. Und das ist das Schlimmste am Exil.
This is the most absolute exile for me, the distance from my language.
Eine besondere Art von Heimweh, die Asli Erdogan Anfang des Jahres in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur beschrieb. Kurz zuvor hatte ein Gericht in Istanbul die Schriftstellerin von allen Vorwürfen der Volksverhetzung und Propaganda für eine illegale Organisation freigesprochen. Hunderten, die Opposition spricht sogar von Tausenden Andersdenkenden in der Türkei, ergeht es allerdings immer schlechter. Verfolgung, Einschüchterung, Festnahmen, die Liste der Repressionen gegen Künstlerinnen, Schriftsteller und Journalisten ist lang. Deshalb erheben türkische und deutsche Intellektuelle und Literaturverbände nun erneut ihre Stimme. Am Vormittag stellten sie in Berlin den sogenannten Appell der 101 Weisen vor. Einen Aufruf, in dem die UnterzeichnerInnen Willkür und Unterdrückung durch den türkischen Staat anprangern und besonders junge Menschen auffordern, ihre Stimme gegen das Erdogan-Regime zu erheben. Dieser Aufruf, den zahlreiche Oppositionelle in der Türkei unterzeichnet haben, wird hierzulande unter anderem vom Börsenverein des deutschen Buchhandels und vom PEN-Zentrum Deutschland unterstützt. Dessen Vizepräsident Ralf Nestmeier bemüht sich seit langem um mehr Rückhalt für die türkische Opposition.
Also wir haben ja unser Programm Writers in Exile. Da geht es also darum, mittlerweile haben wir 12 Autoren, verfolgte Autoren aus dem Ausland, die hier in Deutschland leben, für 3 Jahre oder bis zu 3 Jahre ein Stipendium bekommen. Und da sind auch türkische Autoren dabei, unter anderem Asli Erdogan, die in Berlin unsere Stipendiatin ist.
Das PEN-Zentrum Deutschland versucht außerdem durch Ehrenmitgliedschaften ein Zeichen zu setzen. In der Türkei werde das durchaus registriert, meint Nestmeier.
Nein, die bekommen das schon alle mit, auch jetzt Osman Kavala, dass man sich für ihn einsetzt. Also das Gefängnis bekommen diese Informationen, die erfahren ja auch, dass in Deutschland es immer wieder thematisiert wird und man sich für sie einsetzt.
Besonders in Sorge ist die Schriftstellervereinigung um Osman Kavala. Der Kulturmäzen sitzt seit 3 Jahren in der Türkei im Gefängnis. Angeblich habe er die Gezi-Proteste im Jahr 2013 in Istanbul mit ausländischem Geld finanziert, heißt es. Kavala hatte sich schon vor seiner Haft lange für einen friedlichen Dialog eingesetzt, sowohl im Kurdenkonflikt als auch mit den Armeniern. Ralf Nestmeier.
Also Osman Kavala hat nichts in irgendeiner Form getan, was auch nur ansatzweise rechtfertigen würde, ihn zu inhaftieren. Es geht da nur jemanden auszuschalten, und da zeigt ganz eindeutig die Türkei, dass sie ein Unrechtsregime ist.
Die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschan nehmen deutsche und türkische Intellektuelle nun zum Anlass für ihren erneuten Aufruf, der demokratischen Opposition am Bosporus den Rücken zu stärken.
Da könnte die Bundesregierung durchaus mehr tun. Also ich weiß, die Bundesregierung setzt sich dafür ein, auch das Auswärtige Amt, auch im Fall von Osman Kavala. Aber man könnte natürlich mehr im diplomatischen Bereich mehr Druck ausüben auf die Türkei. Aber anscheinend gibt es politische Erwägungen, wo man sich eben zurückhält, weil man eben zum Beispiel bezüglich der Flüchtlingskrise etc. dann andere Probleme fürchtet, vermute ich.
Für den 15. Oktober ruft das PEN-Zentrum Deutschland jetzt zu einer Mahnwache für Osman Kavala vor der türkischen Botschaft in Berlin auf. Auch der Schriftstellerin Aysle Erdoğan liegt das Schicksal des Kunstmäzens am Herzen.
Von Anfang an war es so, dass sein Fall so gelagert war wie meiner. Es war komplett unlogisch. Es fehlten den Anklagepunkten jegliche Basis. Wir sind beide wirklich Opfer in einer Hexenjagd, wo ein Beispiel statuiert werden soll, ein Exempel für die Gesellschaft, um zu zeigen, so benehmt euch mal lieber nicht.
Erinnert sich die Autorin. Aysle Erdoğan verarbeitet ihre Haft in der Türkei jetzt in ihren Büchern und Essays. Viele andere Künstlerinnen und Künstler in ihrer Heimat können nicht einmal mehr das.
Barbara Schmidt-Matern über die Situation türkischer Intellektueller und über deutsch-türkische Solidarität. Und da waren es nur noch 8. Die Akademie Goncourt hat heute bekannt gegeben, welche 8 Autorinnen und Autoren noch im Rennen sind um den diesjährigen Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs. Auf der heute veröffentlichten Shortlist stehen Namen wie Irène Frein oder Camille de Toledo. Uns interessiert aber vor allem, welcher Name nicht auf der Liste steht, nämlich der von Emmanuel Carrère. Mit seinem Buch Yoga hatte er es in die Vorauswahl des Prix Goncourt geschafft, auf die Longlist. Allerdings hatte es dann viele Diskussionen und Kritik an dieser Entscheidung gegeben. Und nun ist Carrère tatsächlich nicht in die nächste Runde gekommen. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König ist in der Leitung. Worum ging es in dieser Debatte rund um den Autor Emmanuel Carrère und sein Buch?
Es ging dabei um den Streit zwischen Emmanuel Carrère und seiner Ex-Frau, der Journalistin Hélène Devin. Beide waren lange verheiratet. Im März 2020 wurde die Ehe geschieden. Und dabei schrieb Hélène Devin in einem Artikel, dabei habe ihr Mann, ihr Ex-Mann, dann ihr vertraglich zugesichert, ohne ihr Einverständnis nie wieder über sie zu schreiben. Aber Emmanuel Carrère habe sich daran eben nicht gehalten. Sie käme in seinem neuen Buch sehr wohl vor, in Andeutungen, Anspielungen. Einmal auch ganz explizit, da nämlich, wo Carrère 2 Seiten aus einem 12 Jahre alten Buch zitiert. Das ist eine Stelle, in der es ausdrücklich um seine Liebe zu Hélène geht. Sie wird auch namentlich genannt. Emmanuel Carrère dagegen sagte im Fernsehen, er habe ihr den Text vorgelegt, habe sie gebeten, alles zu markieren, was sie gestrichen haben möchte. Das sei auch geschehen. Und im Übrigen sei das alles Fiktion. Und genau auf diese Frage hat sich dann der Literaturbetrieb gestürzt. Wo ist die Grenze zwischen Autobiografie und Fiktion? Wo wird die Fiktion zur Lüge? Gibt es eine literarische Wahrheit, solche Fragen, und das immer vor dem Hintergrund der sich öffentlich streitenden Ex-Eheleute.
Und denken Sie, dass die Entscheidung der Jury, Carrère nun nicht auf die Shortlist zu setzen, mit dieser Debatte zu tun haben könnte?
Also die Akademie Goncourt selbst hat sich, so will es die Tradition, nicht zu ihren Gründen geäußert. Bei den Mutmaßungen, die der Pariser Literaturbetrieb jetzt anstellt, da dominieren 2 Lesarten. Es könnte sein, so heißt es, dass für die Akademie dieser Roman Yoga dann doch zu sehr Autobiografie ist und der Prix Goncourt wird eben nur an Werke der, sagen wir, reinen Fiktion verliehen. Die andere Lesart geht dahin, dass der Akademie eben dieser wochenlange Streit, den es um das Buch gab und gibt, diese ganzen Polemiken zwischen dem Autor und seiner Ex-Frau, die das Buch seit seinem Erscheinen begleiten, auch eine mögliche Gerichtsklage gegen das Buch, dass die Akademie mit all dem nichts zu tun haben will, sich auch nicht instrumentalisieren lassen will, sondern das Werk einfach kurzerhand von der Liste nahm. Vielleicht hat auch beides eine Rolle gespielt, diese Lesarten schließen sich ja nicht aus.
Yoga ist nun also nicht mehr im Rennen um den Prix Goncourt, aber bei den Lesern offensichtlich sehr beliebt, das Buch verkauft sich gut. Vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, worum es in dem Roman eigentlich geht.
Das ist ein disparates Buch, angesiedelt auf vielen Handlungs- und Bedeutungsebenen. Es hat autobiografischen Charakter. Der Ich-Erzähler Emmanuel Carrère, er erzählt die Geschichte eines Autors, der eigentlich ein schönes Buch über das Yoga schreiben wollte. Dafür machte er Anfang 2015 eine mehrtägige Schweigemeditation mit. Aber die Ruhe wird zerstört durch die Nachricht vom Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Mit einem der Ermordeten war er befreundet. Gleichzeitig erzählt Carrère von einer bipolaren Störung. Wegen ihr kommt er in eine psychiatrische Klinik, wird dort mit Elektroschocks behandelt. Und der Erzähler verbringt einige Monate bei Geflüchteten auf der griechischen Insel Leros. So kommen neben diesem ursprünglichen Thema Yoga dann auch nach und nach Themenfelder wie Terrorismus, verlorene Liebe, Trennung, Selbstzerstörung, die Flüchtlingskrise hinzu. Sie werden assoziativ in einem sehr schönen, auch melancholischen Stil miteinander verbunden, ein sehr persönliches Buch.
Und mit Blick vielleicht das noch abschließend gefragt auf den diesjährigen Prix Goncourt. 8 Bücher sind jetzt noch im Rennen, haben wir gesagt. Der Gewinner, die Gewinnerin wird am 10. November bekannt gegeben. Gibt es Favoriten?
Also das ist im Moment wirklich schwer zu sagen, einfach weil Emmanuel Carrère der Favorit war. Man muss sehen, das war auch der Bucherfolg der letzten Wochen. Fast 200.000 Exemplare wurden schon verkauft. Das ist noch nicht ganz die Liga von Michel Houellebecq, aber doch schon kurz davor. Sarah Schisch und Lola Lafont waren auch Favoritinnen. Beide sind seit heute auch nicht mehr dabei. Sie haben vorhin Irène Frein genannt oder Camille de Toledo. Vielleicht machen sie das Rennen, es ist schwer zu sagen. Am 27. Oktober geht es erstmal in die nächste Runde.
Vielen Dank an unseren Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Wir sprachen über die Nominierten für den französischen Literaturpreis Prix Goncourt und über Emmanuel Carrère und sein Buch Yoga, das für Diskussionen gesorgt hatte und jetzt nicht mehr im Rennen ist. Bilder wie aus einem Albtraum oder aus einem gut gemachten Fantasy-Film. Das sind die Vergleiche, die einem in den Kopf kommen beim Anblick der Bilder von Giovanni Battista Piranesi. Kellergewölbe, Ruinen, Labyrinthe, Treppen, die ins Nichts führen, das waren die Motive des großen italienischen Kupferstechers, der in diesem Jahr genau 300 Jahre alt geworden wäre. Die Kunstbibliothek in Berlin gratuliert mit einer Ausstellung. Das Piranesi-Prinzip heißt sie und Simone Reber hat sie gesehen.
Er war ein Pedant und Tausendsassa, ein Geschäftsmann und Stratege, ein Forscher, Sammler und Wiederverwerter. Vor allem aber war der Architekt und Kupferstecher Giovanni Battista Piranesi ein Besessener, der über eine mehrdimensionale Imagination verfügte. Entsprechend nähert sich die dichte Jubiläumsausstellung »Das Piranesi-Prinzip« ihrem Thema aus vielen Blickwinkeln. Eingangs lässt sie anhand von Piranesis Veduten, den Landschaftsbildern, noch einmal die leicht morbide Atmosphäre im Rom des 18. Jahrhunderts entstehen.
Als Piranesi 1740 als junger Mann mit 20 Jahren im Gefolge des venezianischen Gesandten erstmals nach Rom kam, war er sicherlich sofort fasziniert von der Stadt Rom, die eben eine Welt der Antike war, Ruinen, in denen sich eine Stadt befand, während wir heute eher eine Stadtlandschaft haben, in den Ruinen sind.
Sagt Georg Schelbert, der das Projekt von Seiten der Humboldt-Universität betreute. Obwohl Architekt, hatte Piranesi nur ein einziges Mal die Möglichkeit zu bauen. Aber in seine Kupferstiche fließt die Kenntnis der technischen Konstruktionen ein. Zwar überlagern sich mitunter Dokumentation und Fiktion, das Piranesi-Prinzip nennen die Ausstellungsmacher den künstlerischen Zugriff auf alle Quellen inklusive der Fantasie.
Und er hat zudem all die Dinge und Situationen und Ideen, die er ergriff, aus ihrer Isolation befreit und miteinander gemixt,
sagt Moritz Wullen, Direktor der Berliner Kunstbibliothek.
Das beste Beispiel für ein Genre-Crossing sind die Carceri. Die Carceri hat man lange Zeit interpretiert als innenweltliche Visionen. Tatsächlich handelt es sich um sehr artistische Verknüpfungen der Architekturdarstellungskunst seiner Zeit und der Bühnenkunst seiner Zeit. Man weiß nicht, ist es Realität, Irrealität oder Bühne.
Sehr schlüssig leitet die Ausstellung die berühmten Carceri, die düsteren Folterszenen in labyrinthischen Kerkern, von der sogenannten Winkelbühne ab, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts für das Theater erfunden wurde. Piranesi verwendet diese Bühnenarchitektur für seine Radierungen und erzielt den Effekt surrealer Albtraumbilder. Die Anleihe bei der Oper wirkt deshalb überzeugend, weil der Künstler offenbar auch in seinem Leben zu Theatralik neigte. Er residierte fürstlich im Palazzo Tomati nahe der Spanischen Treppe und betrieb von diesem Zentrum aus ein florierendes Geschäft mit Antiken. So schildert das Eva Dahlwey, eine der Studierenden in diesem Projekt.
Er ist 1761 dahingezogen und es wurde zu seinem Lebensmittelpunkt. Also in diesem Palazzo hat Piranesi gestochen, er hat Werke vertrieben, er hat seine Antiken gesammelt, er hat Antiken neu zusammengesetzt. Und dieser Palazzo ist auch ausgewuchert. Also es gibt zeitgenössische Berichte, in denen zu lesen ist, dass nach und nach die nahestehenden, die umliegenden Palazzi einfach mit eingezogen wurden und gewissermaßen zu Magazinen wurden für seine umfangreiche Sammlung.
Mit großer Lust am Menschlichen gräbt die Ausstellung auch Piranesis Umgang mit Konflikten aus. Der verspielte Künstler, der in seinen Stadtplänen immer wieder Fenster auf neue Details öffnete, konnte sehr zornig werden. Ein Kritiker desavouierte Piranesi, indem er ihn als Kackwurst darstellte, wie das im Begleitheft formuliert wird. Besonders schön sind die Einblicke in Piranesis Werkstatt. Für seine Zeichnungen verwendete er die Vorder- und die Rückseite des Papiers. Diese delikaten Blätter sind jetzt in der Ausstellung von beiden Seiten zu sehen. Piranesi der Realist und Piranesi der Fantast. Aufregend an dieser Schau ist auch, wie der multiperspektivische Künstler die Betrachter zur mehrspurigen Wahrnehmung animiert.
Auch das kann Kunst. Das Piranesi-Prinzip, erklärt von Simone Reber. Sie war für uns in der Berliner Kunstbibliothek. Dort läuft eine Ausstellung zum 300. Geburtstag des italienischen Kupferstechers Giovanni Battista Piranesi. Unabhängige Verlage tragen entscheidend zur literarischen Vielfalt in Deutschland bei. Und eine Auszeichnung für diese Leistung ist gestern Abend online vergeben worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Dieser Hauptpreis der Hotlist unabhängiger Verlage, der ist mit 5.000 Euro dotiert. Und über diesen Preis und das Preisgeld durfte sich gestern Abend der Kass Verlag freuen, aus dem thüringischen Bad Berka. Ausgezeichnet wurde der Verlag für den Roman Aufzeichnungen eines Serienmörders von Kim Jung-ha, ein koreanischer Autor. Dazu sagte die Verlegerin Katja Kassing heute im Deutschlandfunk:
Koreanische Literatur hat es ja leider auf dem deutschen Buchmarkt immer noch ein bisschen schwer, weil viele Leute einfach so eine gewisse Scheu auch haben. Also oft heißt es dann, ja, das ist so exotisch, Korea weiß ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Das ist eigentlich sehr schade, weil es gibt da wirklich tollsten Sachen zu entdecken. Also ein bisschen finde ich das auch lustig, weil wir machen eigentlich überwiegend japanische Literatur und jetzt sind wir ausgerechnet mit einem unserer koreanischen Perlen auf der Hotlist. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der ein oder andere jetzt dann vielleicht auch einfach mal den Sprung ins Wasser wagt und zu einem koreanischen Autor greift.
Eine Empfehlung der Kass-Verlegerin Katja Kassing, die mit dem Hauptpreis der Hotlist unabhängiger Verlage ausgezeichnet worden ist.
Eine gefüllte Halle mit Menschen, Presseleute aus Ost und West, Rundfunk, Fernsehen. Er kam also ganz überrascht. Ich habe das an seinem Gesicht gesehen, in die Empfangshalle. Und dort spielte die damals beste Dixieland-Band der DDR, das waren die Jazz-Optimisten Berlin. Und die spielten Sleepy Time zur Begrüßung. Als der Armstrong das hörte aus der weiten Ferne, ließ er alle Leute stehen, die ihn umringt hatten, und ging zur Band und sang mit.
Karl-Heinz Drechsel war viele Jahre lang Moderator beim Radiosender Stimme der DDR und 1965, da begleitete er Louis Armstrong und seine Allstars auf ihrer ersten Tournee durch die DDR. In seinen Jazz-Sendungen zeigte der Journalist und Musikkritiker immer wieder sein lexikalisches Wissen und als Moderator des internationalen Dixieland-Festivals, das er mitbegründet hat, bewies er außerdem Entertainer-Qualitäten mit vielen Anekdoten aus der Welt des Jazz. Nun ist Karl-Heinz Drechsel gestorben. Mitte November wäre er 90 Jahre alt geworden.
Die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske, danke. Und in den Informationen am Abend geht's gleich ab 6:10 unter anderem um die Verdienste des deutschen Astrophysikers Reinhard Genzel, frisch gebackener Nobelpreisträger. Ich bin Enne Seidel, sag danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.